Es ist definitiv ein neuer Kanal. Es gibt 3 Milliarden Gamer auf der Welt, einen Riesenumsatz. Man muss halt nur erkennen, dass man da mitspielen muss. Einige Marken machen das gut.
Menschen, Marken, Möglichkeiten. Berger, der Podcast für Business im Aufbruch.
Heute bei uns im Berger-Podcast ist Serkan Cizebaş. Er ist Automobilexperte, hat viele Jahre in einem großen Konzern gearbeitet und hat erkannt, dass Gaming eigentlich eine ultimative neue Disziplin ist für Marketing und vor allen Dingen für Unternehmen im Aufbruch. Wir hören rein und lernen ihn kennen und erfahren, welche Kraft Gaming hat.
Berger, der Podcast.
Wo kommt das Gaming-Thema bei dir her? Bist du selber Zocker oder wo hat das angefangen, dass du erkannt hast, dass Gaming eine große Relevanz hat? Auch dann im Marketing? Sprechen wir gleich drüber.
Ja, bei mir hat es eigentlich recht früh angefangen, 1982, 83, als ich den Commodore 64 von meinen Eltern zu Weihnachten mir gewünscht hatte. Ich habe dann auch einen gekriegt und habe dann mit dem Commodore 64 und vorher sogar noch mit dem Atari und mit dem Pong, kennst du doch, Bing, Bing, wo man hin und her spielt.
Auf jeden Fall das Urgame sozusagen.
Genau, das haben wir stundenlang gespielt und du kennst ja die Retro 8-Bit-Grafik, ja, aber trotz alledem hat das immer eine Faszination auf mich gewirkt und da geht eine Faszination aus. Man spielt stundenlang so ein Retro-Game und bin dann hängen geblieben, habe dann auch öfter gespielt auf der PlayStation und im Studium dann gar nicht mehr, wirklich komplett aufgehört und dann später dann wieder angefangen. Also ich weiß, was für eine Faszination da ausgeht aus dem Spielen.
Und nun hast du das Gaming ja auch bei einem großen Konzern, der Autos herstellt, der auch in Niedersachsen ansässig ist, auch so ein bisschen kultiviert. Was waren diese Begegnungspunkte in diesem Kontext Auto und Gaming? Wo hat das angefangen? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen. Du hast ja da eine ganz eigene Geschichte eigentlich auch.
Ja, Ziel am Anfang war es gar nicht, Gaming in die Autos zu bringen, sondern gestartet sind wir bei so einem Entrepreneurship-Programm. Also ich hatte die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen bei Volkswagen. Es ist eine Initiative vom Betriebsrat gewesen, der Innovationsfonds. Und dann hat man eine Idee gepitcht. Meine Idee war es damals, weil ich mich auch ziemlich lange mit dem Thema Qualifizierung und Training der Mitarbeiter beschäftigt hatte, Lernspiele zu entwickeln, weil dass sich Lernformate mal wieder anders entwickeln, weil nicht dieses klassische Live-Online-Training oder ein Zoom-Call, wo du dann Trainings hast oder ein PDF, was man sich durchnudelt irgendwie. Und dann haben wir uns überlegt, dass die Lerninhalte mal wirklich spielerisch werden sollen und Spaß machen sollen, weil Lernen und Spaß ist eine Verbindung dabei. Und so kam ich auf die Idee, eigentlich eine Abteilung zu gründen, die sich ausschließlich auf die Entwicklung von spielerischen Lernformaten konzentriert. Und das Gaming, das in die Autos kam, war noch eine andere Geschichte. Das hat sich dann aber im Flow dann entwickelt. Also wir haben ein Spiel entwickelt, das war dann Pizza Blast. Das wollten wir dann ausrollen, auch im App- und Android-Store. Ein Lernspiel, wo wir was über die Elektromobilität erfahren, wo wir über die Produkte was erfahren, Reichweite im Winter, über die Produktlinien. Und erst später kamen wir dann auf die Idee, das auch in die Autos zu bringen.
Gamification ist so ein Wort, das hat man schon tausendmal gehört, aber irgendwie hat es immer wieder eine neue Interpretation. Du hast es gerade eben gesagt, Lernen war eigentlich der Ursprung. Jetzt heißt mein Podcast ja Business im Aufbruch. Wir müssen ja alle gerade sehr viel lernen. Würdest du sagen, dass dieses Schema Gamification gleich Lernen gleich Zukunft, dass das gerade erst angefangen hat? Oder sind wir schon mittendrin oder kommt das erst noch richtig ins Laufen, wie wir überhaupt neue Lerninhalte für die Zukunft uns in die Köpfe kriegen?
Ja, das ist ein Dauerthema über Jahre hinweg. Ich passe mich wirklich schon seit fast 15 Jahren mit dem Thema Lernen und Gamification, Serious Games. Es ist allerdings noch nicht angekommen überall. Man traut dem noch nicht.
Dass Serious Games vielleicht einmal ganz kurz erklären für diejenigen, die das nicht gleich auflösen können.
Ja, das sind ernsthafte Spiele, praktisch ein Flugzeugsimulator-Spiel, wie der Microsoft Flight Simulator, ist ein Lernspiel. Also man spielt und lernt aber dabei. Und mein Sohn hat zum Beispiel so die Leidenschaft zum Fliegen entdeckt. Und mit 8 Jahren konnte er schon eine Boeing 747 fliegen. Ja? Also man weiß eigentlich, dass spielerische Lernformate sich beim Rezipienten besser im Kopf verankern. Weil wenn ich im Spiel kann ich ja versagen. Da kann ich ein Level spielen und versagen und das Level nochmal machen und eigne mir in diesem Level Kompetenzen an, die ich dann fürs nächste Level brauche. Und so entwickle ich meinen Charakter dann auch im Spiel. Das macht halt Spaß. Ein Spiel spiele ich immer freiwillig und intrinsisch motiviert. Keiner zwingt ja einen, ein Spiel zu spielen. Und das ist ja das, die Power of Games, habe ich es damals auch so genannt. Spiele haben was Magisches. Die ziehen Menschen Wochen, Monate lang in den Bann. Die scheinen ja da im Spiel was zu machen, eine Mechanik da zu sein, die wirkt.
Du hast da ja auch so ein bisschen philosophische Hintergründe dazu mal herangezogen. Also Stichwort, der Mensch ist eigentlich geboren, um ein Spiel zu spielen, gar nicht mal um zu lernen, sondern es ist ein Teil von uns. Ich glaube, du zitierst da auch immer gerne Wissenschaftler oder Philosophen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, vielleicht, dass du mal sprichst Homo ludens an, der spielende Mensch. Wir haben uns eigentlich, also der Mensch spielt schon seitdem er laufen und denken kann. Alles wird im Spiel erlernt. Und obwohl wir das wissen, nutzen wir denn diese Mechanik eigentlich nicht. Und Homo ludens ist das beste Beispiel dazu. Johann Hunziker, ein Modell, das zeigt, dass Menschen auch Verhalten durch Spielen erlernen.
Wenn wir jetzt über Transformation unseres Businesses sprechen, also wir verändern mit künstlicher Intelligenz die Abläufe in Unternehmen, wir sind datenbasierte Entscheider, wir versuchen das Bauchgefühl loszuwerden. Das heißt also, wir haben eine ganze Menge gerade vor uns und müssen das besser machen. Wenn du das nochmal so ein bisschen auf so ein Gaming adaptierst, du hast eben gerade gesagt, es gibt den ersten Level, den zweiten Level und dann will man irgendwie immer in das nächste Level kommen. Was ist das eigentlich in unserem Kopf, was uns dann nicht mehr loslässt? Also was passiert eigentlich, wenn man so, ich will nicht sagen, dass man süchtig wird nach dem Spielen, aber irgendwo ist es ja etwas, was einen nicht mehr loslässt. Kann man das irgendwie beschreiben und auch so vielleicht so für Marketingzwecke schon so ein bisschen projizieren, was das eigentlich ist?
Ja, Menschen lieben Herausforderungen. Und im Spiel hast du immer eine Challenge, die du erfüllen musst. Das gilt aber auch für Hobby, Sport und Spiele und Fußballspiele. Also es ist immer eine Challenge. Du musst einen Gegner besiegen, du musst dir Kompetenzen aneignen, um den Gegner zu besiegen, du musst dir Strategien ausdenken. Eigentlich ist die Arbeitswelt ja auch ein Spiel. Wenn du in Abteilung X arbeitest und musst du natürlich, du hast limitierte Ressourcen. Das ist beim Spiel ja auch so. Du hast limitierte Ressourcen. Du musst mit den Ressourcen umgehen. Du musst aber auch von deiner Abteilung, gegenüberliegenden Abteilung, auch die Prozesse kennen. Also meine Prozesse und die des Gegenübers. Nur so entsteht halt gegenseitiges Verständnis. Und eigentlich ist eine Arbeit auch ein Spiel, nur wir nehmen es nun nicht als Arbeit wahr.
Wenn wir in Deutschland, wenn wir so in Deutschland so über Arbeit reden, sind wir ja, glaube ich, immer ein bisschen konservativer. Wir sind, glaube ich, auch ein bisschen traditioneller. Welches Land oder welche Kultur kann das eigentlich besser? Ist das ein amerikanischer Vorteil, dass es da irgendwie schneller so eine Mischung aus Gaming, Success, Entwicklung, Startup und so gibt? Oder wo würdest du sagen, wo funktioniert das gut und wo kann sich Deutschland noch eine Scheibe abschneiden?
Ja, in Amerika hat man natürlich viele Gamification-Ansätze, auch gute Ansätze. Nur hier in Deutschland ist es oftmals so, dass sich viele schwer tun, weil wenn das jetzt ein Lerninhalt ist, was ich jetzt gamifiziere, ob es ein Serious Game ist oder gamifiziert, muss es immer in einem Zertifikat münden. Es muss seriös sein, es muss ernst sein. Es darf bloß keinen Spaß machen. Weil unsere Themen sind ja ernst. Nehmen wir mal zum Beispiel so ein Code of Conduct Training oder so, eine Weiterbildung zum Thema Code of Conduct. Natürlich kann man das gamifizieren, aber man muss ja in einem Spiel, es ist ja deswegen ein Spiel und nicht eine reale Simulation, weil sonst wird es ja langweilig. Wenn ich das Reale abbilde, ist es ja planbar und in einem Spiel passieren ja unvorhergesehene Sachen. Und da setzt nämlich das ein, was das Gehirn toll findet, das ist eine Challenge, das ist was Unerwartetes. Das bleibt dann beim Rezipienten dann besser im Langzeitgedächtnis verankert. Also Motivation und Emotion sind eigentlich Grundvoraussetzungen für Lernen. Und wenn die nicht gegeben sind, ich kann mir natürlich ein Code of Conduct PDF 25 Seiten durchlesen. Wie viel da hängen bleibt, wissen wir selber. Pareto-Prinzip 80-20. Aber wenn, wie gesagt, in einem Spiel Sachen passieren, die overpaced sind und vielleicht auch witzig sind und natürlich nicht real sind, das ist ja ein Spiel. Im Spiel kann ich das ja machen, das ist ja das Tolle.
Nun sind das ja aber nicht nur kognitive Inhalte. Ich behaupte einfach mal, man kann wahrscheinlich auch in einem Spiel trainieren, wie man in einer Fastfood-Kette Fastfood produziert oder wie ich eine Fritteuse bediene oder wie ich ein Auto repariere. Sind Serious Games in allen Facetten eigentlich am Markt oder ist das so, dass du sagst, da wird viel liegen gelassen, weil man kann viel mehr Menschen, die man jetzt vielleicht antrainieren muss oder die man mit einer Maschine vertraut machen muss, man könnte viel mehr mit Gaming eigentlich auch tatsächlich Wissen vermitteln. Ist das schon richtig angekommen oder bist du eigentlich auch ein bisschen ein Missionar für eine andere Denke, wie man Menschen und Tätigkeiten oder Maschinenbedienung zusammenbringen kann?
Ja, es kommt wirklich immer auf den Case an. Wenn ich jetzt eine repetitive Aufgabe habe, die langweilig und wirklich monoton ist.
Da kommt der Roboter.
Da kann ich es schön gamifizieren, bringt nichts. Man muss wirklich gucken, in welchem Case. Es gibt ja zig Beispiele. Wie gesagt, ich hatte dann Microsoft Flight Simulator, also Simulation. Ein Chirurg, der schon in der Simulation eine Milz vorher mal entfernt hat und weiß, wie es geht. Da würden wir uns auch alle freuen, wenn er dann an meine Milz rangeht, wenn er das wenigstens schon mal virtuell auch 5 oder 10 oder 20 Mal gemacht hat. Mhm. Und da, wo es wichtig ist, wie eine Armee, also Stichwort Militär, da werden schon mit VR werden schon Leute trainiert, ne? Weil das wird simuliert. Ein Ernstfall wird simuliert. Es gibt auch, wie gesagt, in der Medizin Anwendungsbeispiele, wo ich eine Puppe wiederbeleben muss. Und ich habe sowas auch schon mal gemacht. Dann kommt die Emotion wieder rein, wenn der Patient nämlich stirbt, auch wenn das nur ein virtueller Patient ist und auf einmal ich die Flatline höre, piep, hat man schon ein schlechtes Gefühl, ja, weil ich vielleicht dem intravenös gerade irgendein Medikament verabreicht habe, welches ihm dann aber, wo er allergisch drauf reagiert hat. Und das bleibt dann im Kopf. Oh, beim nächsten Mal gucke ich auf einen Anamnesebogen und sehe, oh, er hat eine Ibuprofenallergie, den spricht sich das lieber nicht. Also da, wo es wichtig ist, werden Serious Games schon eingesetzt.
Also das ist ja der Begriff der Immersion, also dass wir uns so mehr oder minder ja in so eine Wahrnehmung bringen, die sehr nah an der Realität ist. Nun sind Spiele aber ja oft abhängig auch von den Devices. Du hast gerade eine VR-Brille erwähnt, die haben jetzt nicht viele. Man kann natürlich aber auch Inhalte auf einem Handy mit einer Handy-App wahrscheinlich vermitteln. Welche Rolle spielt eigentlich so ein Device? Ist das ein Teil des Erfolges für Gaming und Serious Games? Oder ist das nur eine Variation, dafür brauche ich eine Brille, dafür brauche ich keine Brille, dafür brauche ich einen Bildschirm, dafür brauche ich einen Touch oder einen Controller? Also es gibt ja viele Devices, die man benutzen kann. Welche Rolle spielt das eigentlich?
Es kommt immer wirklich auf den Case an, ob ich, wenn ich was Schnelles lernen möchte, ist natürlich ein Smartphone, das hat jeder Mann, sinnvoll. Wenn es tiefgreifender ist, wo ich auch 3D-Animationen habe und Bilder, Bewegtbilder habe und eine Story habe, ist eine Konsole vielleicht besser oder es hängt wirklich vom Case ab. Ne? Also es gibt auch kein Patentrezept. Viele fragen mich ja dann auch, Mensch, wir wollen irgendwas gamifizieren. Ich finde immer, das Wichtigste ist, wenn der Geschäftsführer oder die Leitung, die jetzt Serious Games oder Gamification oder Gaming im Unternehmen etablieren will, die müssen einfach dahinter stehen. Nicht mehr dieses Hinterfragen, wirkt das oder wirkt das nicht. Es wirkt definitiv, man muss es nur mal machen.
Jetzt geht es so ein bisschen in mal die inhaltliche Frage, weil man sagt ja immer schnell, ja, da machen wir mal ein Game. Klingt so ein bisschen, als ob das nicht harte Arbeit ist. Ich behaupte einfach mal, es ist ziemlich harte Arbeit, weil man viele Dinge verstehen muss, um sie dann in diese Leichtigkeit überhaupt zu bringen. Du hast ja von einem Spiel berichtet, Pizza Blast, das war damals im Autokonzern. Da ging es ja um eine sehr ernstzunehmende Infrastrukturidee, nämlich wie man Elektromobilität aufbauen kann mit Ladestationen, mit Logistikzeiten, mit welchen Fahrzeugen man welche Reichweite hat. Also da sind ja viele Daten hinterlegt. Frage, wie geht man eigentlich ran an so eine Frage, wie kann ich ein Game entwickeln? Was muss ich auf dem Tisch haben als Zutaten, um überhaupt kreativ zu werden?
Ja, also ein Spiel zu entwickeln ist wirklich, es ist ein Meisterwerk, eine Meisterklasse. Ja? Wenn ich mir so Spiele anschaue, so Brettspiele von Schmidt oder so, ne? Wie Jahre so ein Spiel entwickelt, bis es ausbalanciert ist, bis es auch wieder Spaß macht, ja. Ob es jetzt ein analoges oder ein digitales Spiel ist, ist es ziemlich schwierig. Man muss dann die Balance finden, unabhängig von der Story. Man braucht auch eine Story. Also die muss ja, ich meine, letztendlich waren unsere Lerninhalte, Reichweite im Winter, die Modelltypen, welche Fahrzeuge es gibt, ID3, ID4, wie PS haben die, das sind ja so trockene und langweilige Lerninhalte gewesen, die man praktisch in diesen technischen Daten in den letzten Seiten dann sieht, ne? Wir haben uns überlegt, wie können wir diese langweiligen und technischen Daten denn anders darstellen? Das Spiel wurde jetzt auch nicht gelauncht, also wir hatten eine Beta-Phase, wollten es dann launchen und es hat wirklich Spaß gehabt. Wir haben dann die Story dahinter gepackt, Pizza. Was kann man mit unseren Autos machen? Also ich sage jetzt unsere Autos, ich arbeite ja nicht mehr bei Volkswagen. Und haben uns überlegt, na Pizza ausliefern. Pizza kennt jeder, mag jeder, international. Und dann hat man mit den Fahrzeugen im Spiel Pizzen ausgeliefert. Also und dann gab es Luigi, den Koch, der eine Pizzeria hatte und die Pizzeria lief nicht mehr. Da kam der Sohn, ey Papa, warum denn nicht? Und wir haben also eine Geschichte, eine Story erzählt. Also Storytelling ist auch immens wichtig. Im Marketing, weißt du auch, ist Storytelling wichtig. Und wir haben das dann halt alles verpackt in eine Story, geile Musik. Die haben wir dann auch selber komponiert durch einen Freund und wird dann ein Komplettpaket. Aber dann das Ausbalancieren, das war echt, echt extrem hart. Ich kann mich daran erinnern, als wir die Beta hatten, habe ich es natürlich getestet und meine Softwareentwickler waren dann stolz, dass alles fertig ist und ich bin dann in Level 11 kleben geblieben. Das ging nicht, weil das zu schwer war. Und ich habe das Spiel, glaube ich, irgendwie 500 Mal gespielt und nicht geschafft und habe das Handy schon fast in die Ecke geschmissen. Dann haben wir es wieder ausbalanciert. Und es ist ja ein schmaler Grat. Wenn es zu einfach ist, ist es zu einfach, dann lege ich es auch schnell weg. Wenn es zu schwer ist, ist es halt auch sehr frustrierend. Es muss halt ausbalanciert werden. Und beim Spiel geht es immer um Balance.
Und diese Balance, du hast es gerade so zwischen leicht und schwer oder zwischen trivial und kompliziert oder so, ne? Verstehe ich das Spiel überhaupt? Dann steige ich ja irgendwann auch aus, wenn ich es gar nicht verstehe. Wie ist denn das eigentlich so mit Zielgruppen? Also jetzt stell dir mal vor, es geht einerseits um Mechaniker oder Ingenieure oder es geht um Schüler oder es geht um Lehrer, also you name it. Wie findet man eigentlich die richtige Story für ein Game? Muss die so viel wie möglich allen gefallen? Muss man da so einen gemeinsamen Nenner finden? Ich behaupte mal, die Pizza geht so ein bisschen in die Richtung, dass da kann jeder irgendwie so ein bisschen drauf referenzieren. Würdest du sagen, das ist ein Kern von Game-Entwicklung, immer so einen Boden zu finden, so eine Projektionsebene, wo möglichst viele sich schon irgendwie so ein bisschen sicherer fühlen?
Auf jeden Fall, sonst bist du ja in so einer Nische drin. Wenn wir jetzt das auf dem Raumschiff gemacht hätten, hättest du die ganzen Trekkies und Star Wars Fans da, ja, die dann affin dafür wären. Ja. Man muss natürlich was finden, was jedem gefällt.
Und würdest du sagen, also gehen wir mal so in so ein Beispiel, Maschinenbauer. Ja, neue Maschine weltweit und die ist vielleicht ein bisschen kompliziert und die Idee ist, wir versuchen das jetzt mal den Bedienenden etwas leichter zu machen, indem wir da so ein Game für entwickeln. Was würdest du machen? Du musst die Maschine verstehen und du musst dann die Leute verstehen, die davor stehen. Also will heißen, das sind Bediener. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen einfacher irgendwie so. Wie würdest du da rangehen? Entwickelst du jetzt alternative Stories und dann sprich mal mit dem Kunden, findest du das gut oder nicht? Oder würde man das testen oder würde man vielleicht sogar Interviews machen und erfragen, mit welcher Story man den richtigen Touch, den richtigen Impact findet?
In dem Falle würde ich eher sagen, dass es ein UX-Problem ist. Also
wenn UX musst du nochmal, ne? Also das
ja,
ist so
wenn ich das die Oberfläche erstmal erklären muss, dann habe ich ein UX-Problem. Mhm. Also und das kann Gaming oder Gamification ja nicht wettmachen, ja? Mhm. Also normal, wenn die UX gut ist, brauche ich ein iPhone, brauche ich auch kein Gamification-Tutorial, um das zu erlernen. Ne?
Das ist ein wichtiger erster grundlegender Tipp, dass wenn man nicht scheitert, die UX muss so sein, dass sie jeder sofort versteht.
Absolut. Okay. Intuitiv. Also alle Spiele funktionieren auch so. Bei Candy Crush oder so weißt du selber, dass man die Blöcke einfach hin und her schieben muss oder die,
Okay, wenn wir jetzt nochmal so ein anderes Beispiel nehmen oder andersrum gesagt, vielleicht ist Gaming ja, du hast über Serious Games jetzt gesprochen, wir haben so über Lernen gesprochen. Wo kann man Gaming dann noch anwenden? Ist das nicht auch ein schönes Tool, um Kunden so ein bisschen zu verführen? Also es gab ja früher tolle Werbespiele. Also für für die ganz Älteren ist es noch Moorhundschießen. Das war, glaube ich, für eine Whisky-Firma. Also wissen, kann man sich vielleicht manchmal gar nicht mehr dran erinnern. Welche Chancen kann man noch mit Gaming so im Marketing aufbauen?
Also es ist ein riesen cross-funktionales Thema. Also wenn ich darüber rede, dann habe ich gleich Herzflimmern. Leider wird das Potenzial der Spiele, also ich sage jetzt mal in Deutschland, kaum erkannt, weil man das immer noch verbindet mit den Nerds, die spielen und dann hört man oft, ja, das Gaming nicht zu unserer Marke passt, wir sind eine andere Marke. Das finde ich immer schade und traurig, denn ich möchte auch öfter mal also neue Zielgruppen erobern. Und wenn ich bei einer relevanten Zielgruppe nicht auf der Shoppinglist bin, dann bin ich früher oder später nicht mehr auf der Shoppinglist. Und Gaming trägt dazu bei, wenn ich meine Produkte in Spielen platziere, dass ich wieder auf die Shoppinglist komme.
Du hast ja immer ein paar Fakten in deinen Vorträgen. Also wie alt ist der durchschnittliche Gamer in Deutschland?
Ja, man glaubt es kaum, aber selbst in Deutschland schon 39,5. Die Zahl kam jetzt gerade vor 8 Wochen circa raus.
Also 39,5 Jahre, das ist ja ein Mann oder eine Frau mitten im Leben sozusagen. Ja,
absolut. Die aber mit dem Gaming aufgewachsen. Ich bin Baujahr 72. Mhm. Ich bin mit dem Thema Gaming aufgewachsen. Die Entscheider oftmals sind etwas älter, nehmen wir mal an, jetzt vielleicht 68er, mhm. Die haben natürlich bestimmt nicht gespielt. Mhm. Wenn, dann waren das die, die so ein Sinclair oder so hatten und dann selber noch rumgelötet haben. Mhm. Aber das Thema Gaming kam wirklich so, ich bin jetzt 53, wie gesagt, also 72, Baujahr, 81, 82, 83, da fing das dann an. Also und leider ist es halt oftmals so, dass die Entscheider das Potenzial nicht erkennen.
Auch andere Marken, also du hast oftmals auch so, wenn du über Gaming erzählst, auch Marken genannt, Luxusmarken aus Beauty oder aus Fashion oder aus Design. Also da, wo man vielleicht denkt, ist Gaming nicht eher so eine falsche Art von Ansprache? Würdest du das abräumen und sagen, es gibt keine falsche Ansprache? Es ist denn vielleicht eher das falsche Game, wenn man eine Fashion-Marke ist? Oder wie kriegt man diesen Fit? Wo ist Gaming das Richtige für das Produkt oder die Dienstleistung?
Also erstmal braucht ein Unternehmen neben ihrer Marketingstrategie, Unternehmensstrategie auch dann eine Gaming-Strategie.
Und das muss ist ganz wichtig, das muss man vielleicht nochmal festhalten, dass das so ein kaskadierendes Moment ist. Ne?
Absolut, es muss in die Marke, in die Werte reinpassen und dann kann man gucken, kann ich denn, vielleicht passt es ja auch gar nicht. Ne? Das ist ja nicht das Allheilmittel, das Gaming jetzt alle Probleme löst, um neue Zielgruppen zu erobern. Ich meine, da muss man wirklich strategisch rangehen und man muss es dann auch wollen, weil es ist definitiv ein komplett, also neuer, was heißt neu, neuer Kanal. Es gibt 3 Milliarden Gamer auf der Welt, ein Riesenumsatz. Man muss halt nur erkennen, dass man da mitspielen muss. Einige Marken machen das gut, wie du schon gesagt hast, ob nun Nike, Moncler, Armani, Prada, BMW jetzt in Fortnite, habe ich jetzt auch gesehen, letzte Woche haben sie es gelauncht, dass sie ihre alten M3-Produkte, das sind Retro-Autos. Retro-Autos, aber Stichwort hier, Storytelling, Heritage, das Thema, die DNA weitertragen an den Kunden und in Fortnite kann sich jetzt jeder so ein M3 spielen praktisch, sich da reinsetzen virtuell. Und da findet wieder Markenbindung statt. Ne? Also das Heritage-Thema ist super wichtig. Diese DNA sind die grob fahrlässig, die DNA nicht zu nutzen, um wieder die Marke auch den jüngeren Kunden, bei dem man jetzt gar nicht mehr auf der Shoppinglist ist, dann wieder auf die Shoppinglist zu kommen.
Fortnite hast du gerade genannt und jetzt muss man vielleicht nochmal so ganz kleinen Mini-Exkurs machen, dass das auch sauber geklärt ist. Es gibt ja E-Sports, das ist eine Leistungskategorie. E-Sports gibt es jetzt für Fußball oder es gibt natürlich auch viele große Turniere, die da gespielt werden. Also das ist ja nicht das, über was wir gerade reden.
Denn nein,
wir reden
das ist ja kompetitiv, genau.
Das ist kompetitiv und das sind dann auch vielleicht deutlich weniger. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent E-Sportler im gesamten Gaming-Markt sind, aber ich würde mal sagen, es ist ein einstelliger Prozentwert, also die da so richtig in diesen einzelnen Sportarten so mit Training und allem drum und dran. Gaming ist viel größer und darum ist es ja auch so ein marketingrelevantes Thema geworden, weil es eigentlich fast jede Zielgruppe erreichen kann und du musst dann halt gucken, an welcher Stelle nutzt du das oder über welche Kanäle kann man das promoten. Wüsstest du oder würdest du sagen, die These ist, dass Gaming eher was für jüngere Leute im Marketingmix ist, was ja so ein bisschen widersprechen würde, dass der normale Gamer 39 ist. Wie ist das Verhältnis zwischen Jung und Alt auf dem Gaming-Markt? Was würdest du einschätzen?
Auch das ist sehr, sehr breit gefächert. Du kennst meinen Chart. Also wir fangen von 12, 13, 14 bis 40, 50, 60. Es gibt auch viele Senioren, die jetzt spielen, also durch die Smartphones, dass die dann auch Schach spielen, ne? Auf dem iPad. Ja, genau. Und der, wenn einer 39 ist, dann spielt er damals seine Spiele, die er, die für ihn dann damals interessant waren. Ne? Die werden ja teilweise neu aufgelegt. Also es ist wirklich ein breites Feld und man kann jetzt nicht nur sagen, dass es die Gen X, Y oder so überhaupt nicht. Also man hat da eigentlich sehr viel Potenzial. Leider schöpft man das nicht aus.
Das Potenzial können wir nochmal ein bisschen reingehen, denn bei guter Werbung oder auch bei gutem Marketing geht es ja oftmals so um die Rezeptionszeit. Also wie viel Zeit hat jetzt eigentlich die Bande on air gehabt oder wie viele Sekunden wurde der Spot wahrgenommen oder wie viele Sekunden das Plakat. Beim Gaming ist diese Rezeptionszeit immer sehr hoch, weil die Leute halt sehr intensiv und sehr auch mit fast 100% ihrer Wahrnehmung sich in einem Spiel befinden. Und Stichwort BMW, hattest du gerade gesagt, das ist nochmal eine ganz andere Qualität auch der Wahrnehmung. Also man kann nicht nur eine gute Story haben, sondern man hat auch nochmal einen sehr stärkeren Branding-Effekt. Würdest du das unterstreichen?
Ja, absolut, weil einige Spiele werden ja auch über Jahre hinweg gespielt. Es ist ja nicht so jetzt, wenn GTA rauskommt oder Need for Speed, dass man das nur ein Jahr spielt, nicht? Nee, es gibt, die Konsolen laufen ja noch Jahre und teilweise sind die Autos ja dann, die sind ja dann immer noch drin im Spiel. Das heißt, ich kann immer noch ein BMW, Mercedes, Lamborghini oder ein Volkswagen, ein Bulli in Gran Turismo spielen. Also der ist dann wirklich physisch noch im Spiel drin. Also ich kann mit dem Thema Gaming eine Zielgruppe über einen längeren Zeitraum in Kontakt bringen mit unserer, mit der Marke. Und hinzu kommt auch noch, dass keiner mehr lineares TV verfolgt. Und da muss auch noch ein Umdenken stattfinden, dass ich in andere Kanäle dann mit meiner Marke bin.
Bleiben wir aber bei den Kanälen, super Thema, denn tatsächlich das Lagerfeuerfernsehen wird immer schwächer oder es schwächelt auf jeden Fall. Klar gibt es YouTube und Netflix und Streamingdienste und so. Gaming, können wir ja nochmal ein bisschen festhalten, haben wir gerade gehört, kann man ja auf dem Computer spielen, auf dem Handy spielen, auf dem iPad spielen, auf der Konsole spielen. Früher haben wir sogar Arcade-Spiele an einem Automaten gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es noch Spielautomaten gibt. Es ja eigentlich auch immer noch, ich glaube,
in China und
Japan. Im Highscore hier in Hannover, eines der großen Museen. Aber tatsächlich gibt es ja in China und in Japan und in den anderen asiatischen Staaten ganze Etagen, die voll sind mit Spielautomaten. Ist das eigentlich auch etwas, was in Deutschland noch kommt? Oder würdest du sagen, Gaming bleibt bei uns immer so ein bisschen im individuellen Device? Also, oder glaubst du, das ist ein House of Gaming in Berlin? Du kommst gerade aus der Szene und das ist ja auch ein tolles Thema. Das hat dich, glaube ich, auch fasziniert. Was ist denn die Zukunft vom Gaming auch kollektiv vielleicht?
Also ich glaube, es hat jetzt endlich mal angefangen zu rocken. Ja, Berlin ist da ja mit dem House of Games wirklich vorangepirscht und hat jetzt einen Leuchtturm da eröffnet oder wird eröffnet. Und andere Bundesländer müssen sich warm anziehen. Mit dem Thema Gaming geht es ja nicht nur um Spielen, es geht um Talente. Die Gaming-Industrie ist so groß, da sind ja zig Leute, die dran arbeiten. Künstler, Artist, Game Designer, also Programmierer, das Thema VR, AR, es ist ein Riesenthema. Es geht um Musik, es geht um Design, es ist ein Riesengeschäftsfeld, ja. Und
was ja auch kanalübergreifend ist, du hast das, glaube ich, auch immer ganz gut erklärt. Kommt ein Kinofilm raus, kriegst du Merchandise-Artikel vom Kinofilm, macht Sinn, aber eigentlich gibt es dann irgendwann auch das Spiel. Das ist fast schon ein Automatismus, dass man, und so hat Hollywood, du sagst immer, Hollywood ist Gaming, Musik ist Gaming. Gaming ist so ein bisschen so eine ultimative Querschnittsdisziplin.
Naja, das ist halt ein Thema, was alles betatscht, ja. Also wenn jetzt ein Spiel rauskommt, wie Star Wars oder so, ja, oder der Film, dann gibt es dazu Spiele. Oder wenn die Musikindustrie, das Beispiel mit Travis Scott, zu Corona-Zeit hat er einen Gig in Fortnite gemacht, also ein Konzert digital. Es haben Millionen Leute dieses Konzert sich angeschaut auf Fortnite. Und gleichzeitig hat Nike dann einen Schuh gelauncht und die haben zig Millionen Schuhe verkauft. Also auf welcher Webseite kriegst du so einen Traffic, ja? Oder das andere Beispiel, was ich dann immer bringe, ist Cyberpunk, das Spiel. Da hat also dein Spielehersteller dann einen Hollywood-Schauspieler wie Keanu Reeves gefragt, Mensch, willst du denn bei mir die Hauptrolle spielen? Und da wird auf einmal ein Hollywood-Star in einem Spiel die Hauptrolle spielen. Also das vermischt miteinander alles. Das ist wirklich irre zu sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir sind ja nicht Hollywood, unsere Marke, wir sind ja nur ein kleines Unternehmen. Man muss ja nicht gleich in das In-Game Product Placement gehen. Also In-Game Product Placement heißt, ich bringe mein Produkt, eine Uhr zum Beispiel, in einem Spiel. Dann ist der Hauptcharakter im Spiel, der digitale Hauptcharakter, trägt dann meine Uhr.
Das ist so ein bisschen wie James Bond früher, ja. Also im Spielfilm.
Genau, richtig. Ja, absolut, mit der Omega. Mhm. Und das ist halt alles nur digital. Natürlich, so ein mittelständisches Unternehmen kann sich sowas ja nicht leisten dann. Ne? Aber man muss halt gucken, wo Gaming dann eventuell ein Schlüssel wäre. Ich kann ja auch Gaming bei mir im Unternehmen machen, indem ich einfach mal meine Mitarbeiter Mario Kart fahren lasse als After-Work-Event. Und dann steht ein Leaderboard, also eine Tabelle, und dann sieht man, ach, Müller ist Erster, Schulze ist Zweiter. Auch das ist ja schon Gaming, ja. Also
da beginnt die Reise dann, und für uns endet sie jetzt auch gleich. Letzte Frage geht so ein bisschen in die Richtung: Was würdest du denn jetzt jemanden, der uns gerade zuhört und erkannt hat, Mensch, Gaming, da habe ich mich eigentlich noch nie mit beschäftigt, und die haben gesagt, Unternehmensstrategie, Marketingstrategie. Was würdest du ihm raten? Was ist so jetzt das erste prüfende Kriterium? Passt das zu mir, oder habe ich schon eine Idee, oder muss ich jemanden finden, der mir da hilft? Also was würdest du sagen, wie geht man daran?
Also erstmal, die erste Frage wäre, wo drückt denn mein Schuh? Also das Unternehmen muss ein Problem haben. Ich habe keine Talente. Ich habe wenig Talente, die sich bei mir bewerben.
Employer Branding könnte man
sagen. Employer Branding, genau. Mhm. Oder ich habe zu wenig Verkaufszahlen und unsere Marke schwächelt. Und dann kann man strategisch gucken, ob vielleicht Gaming ein Hebel wäre, um neue Talente zu rekrutieren, die Marke sexy zu machen für die jüngere Zielgruppe. Ich meine, mittlerweile bei Gaming reden wir ja nicht über wirklich die Auszubildenden mehr, ne? Wenn der Durchschnitt 39,5 Jahre alt ist, das Durchschnittsalter, dann reden wir nicht mehr über die jungen Leute. Also um als Marke einfach wieder attraktiver zu sein. Oder muss ich die Sales Performance steigern? Ja? Wo drückt der Schuh? Also das ist immer spannend zu sehen. Das habe ich im Unternehmen ja auch gemacht. Also zu gucken, wie können wir neue Zielgruppen erreichen? Jedes Unternehmen hat ja eine Strategie, eine Markenstrategie oder eine Unternehmensstrategie, und kennt über eine Sigma-Milieu-Studie ihre Kunden. Zum Beispiel ist, sage ich jetzt mal, der Durchschnittskunde 55 plus, und dann gehe ich ja strategisch auch in diese Themen rein, in Out-of-Home, wie du es kennst, das klassische 360-Grad-Marketing. Mittlerweile hat sich auch die Marketingwelt ja geändert. Früher hatte ich ja eine Lead-Agentur. Eine Lead-Agentur. Und ja. Du weißt ja, mittlerweile gibt es schon eine Social-Media-Agentur, die man gleichzeitig mitpitcht.
Ja, klar.
Und mittlerweile gibt es eine dritte Marketing-Agentur, das ist dann die Gaming-Agentur, wie bei Jungfernmatt, als bestes Beispiel mit Jungfernmatt Nerd, die einen Ableger machen. Und mittlerweile, gute Marken pitchen drei Agenturen. Mhm. Die Lead-Agentur, Social-Media-Agentur und Gaming-Agentur. Weil da hast du komplett das breiteste Spektrum ohne Ende. Du musst natürlich auch auf die Gaming-Messen gehen. Du kannst mit dem
Gamescom
Produkt
ist eine sehr, sehr erfolgreiche morgen. Messe, muss man ja auch nochmal sagen. Ja. Wir sind relativ aktuell. Also Gamescom ist das Mekka.
Da bin ich morgen.
Sehr, sehr erfolgreich in Köln. Und da bist du morgen. Und da denkst du dann bestimmt noch an diesen Podcast. Wir könnten wahrscheinlich noch relativ lange über das Thema sprechen. Machen wir vielleicht, wenn du dann von der Gamescom wieder zurückkommst und wieder neue Eindrücke mitgebracht hast. Ich fand das erstmal total toll. Gaming ist gekommen, um zu bleiben. Eine
Absolut.
Neue Disziplin beim Business im Aufbruch. Schön, dass du da warst, Serkan. Dir viel Erfolg mit allem, was du spielst oder
danke.
Mit allem, was du entwickelst. Und wir bleiben uns treu. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.
Berger, der Podcast.